Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses Buch mit dem Titel Der ewige Jesus wird Ihrem Glaubensleben ganz neuen Auftrieb geben. Die Autoren beleuchten Aspekte vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es macht deutlich, dass wir wirklich am Ende der Zeit leben. Es ist später, als Sie denken. Hören Sie heute von Randall Price den zweiten Teil des 9. Kapitels mit dem Thema Der Kampf um den Tempelberg. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Vorbereitung zum Tempelbau in der Gegenwart. Die orthodoxen Juden beziehen sich auf eine Schriftstelle im Alten Testament, die sie als heute noch geltendes Gebot für sich betrachten. Und zwar die Stelle aus 2. Mose 25, Vers 8, wo es heißt: Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Wenn man den Tempel neu aufbauen will, muss man zuerst wissen, wo er denn stehen soll. Einer der früheren Vorschläge lautete, dass man die muslimischen Heiligtümer, nämlich den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee, stehen lassen und den dritten Tempel daneben stellen könne. Es gibt auch heute noch Vertreter dieser Sichtweise. Aber die archäologische Untersuchung hat in der Zwischenzeit gezeigt, dass der Fels, der sich in der Mitte dieses Bereichs befindet, tatsächlich früher der Ort des Allerheiligsten war. In diesem Fall müsste man jedoch die muslimischen Heiligtümer erst entfernen, um überhaupt einen jüdischen Tempel errichten zu können. Andere glauben, dass irgendwann die muslimischen Heiligtümer nicht mehr existieren werden und treffen bereits Vorkehrungen dafür, dass dann Gottesdienste und Anbetung beginnen können. Organisationen wie das Tempelinstitut stellen bereits schon jetzt die notwendigen Gerätschaften her, wie beispielsweise die Krone des Hohenpriesters, die Brustplatte für das Gewand des Hohenpriesters, den großen siebenarmigen Leuchter, die Menora, der im Tempel stehen soll, den Tisch für die Schaubrote oder den Räucheraltar. Ebenfalls hat man damit begonnen, Vorbereitungen für den Opferdienst zu treffen. Man kann diese Opfer natürlich nicht direkt auf dem Tempelberg proben, aber man opfert wenigstens zu den richtigen Zeitpunkten im jüdischen Kalender, zum Beispiel am Versöhnungstag. Das Tempelinstitut will außerdem beim Toten Meer ein Tempelmodell in Originalgröße bauen. So können die Priester lernen, wie sie ihren Dienst im wirklichen Tempel tatsächlich zu versehen haben. Eine andere Organisation mit dem Namen Die Getreuen des Tempelbergs ist politisch aktiv. Beispielsweise organisiert sie Demonstrationen, um die Aufmerksamkeit des israelischen Staates darauf zu richten, dass dieser Tempel wieder aufgebaut zu werden hat. Ihr Motto lautet: Befreit den Tempelberg. Gershon Salomon, der die Getreuen des Tempelbergs leitet, kam 1967 nach dem Sechstagekrieg zum Felsendom. Er hatte bereits den Eckstein für den dritten Tempel konstruiert. Aber dieser Stein, der in Jerusalem öffentlich ausgestellt war, wurde von Muslimen gestohlen. So fertigte er sicherheitshalber gleich zwei neue an. Es gibt einen speziellen Tag, an dem für die Zerstörung des Tempels geklagt wird. Die Anhänger tragen Sackleinen, das traditionelle Trauergewand. Dabei zeigen sie den Leuten ein Modell des Tempels. Sehen Sie, das alles gehört auf den Tempelberg. Eine große Kontroverse der letzten Jahre rankt sich um die Ausgrabung eines Tunnels, der unter dem Tunnelberg verläuft. Dieser Tunnel stammt noch aus der Zeit des zweiten Tempels und erstreckt sich etwa 300 Meter weit bis zur Westmauer. Die Israelis schufen für Touristen einen Ausgangstunnel im muslimischen Quartier. Man dachte sich, dass die Muslime es begrüßen würden, wenn die Touristen bei ihnen einkauften. Yasser Arafat jedoch zettelte einen Aufstand an unter dem Vorwand, die Juden würden besagten Tunnel nur konstruieren, um den Tempelberg zum Einsturz zu bringen. Damit würden die muslimischen heiligen Stätten vernichtet und sie könnten ihren jüdischen Tempel aufbauen. Ich weiß, dass sich dieser Ausgangstunnel am Ende des antiken Tunnels ca. 15 Meter unter der Oberfläche befand, also außerhalb des Tempelbergs. Aber viele Leute, die nur die palästinensische Aussage aus den Medien kannten, dachten, diese müsse sicherlich stimmen. So deuteten sie das Ganze als ein Zeichen erneuter jüdischer Aggression und dachten, die Israelis wollten den Tempelberg wohl von neuem erobern. Allerdings wurde kaum darüber berichtet, dass die muslimische Seite dem Bau des Tunnelausgangs zugestimmt hatte. Unter der Regierung von Yitzhak Rabin wurde ausgehandelt, dass die Muslime sich auf dem Tempelberg zu ihrem heiligen Festtag des Ramadan versammeln und dabei sogar eine Baulichkeit, die Stelle Salomos, benutzen dürften, um noch mehr Muslimen Platz zu bieten. Im Gegenzug erhielten die Israelis die Erlaubnis, den Ausgangstunnel zu bauen. Kein Mensch protestierte, als die Muslime taten, was ihnen erlaubt worden war. Aber als die Israelis diesen kleinen Ausgangstunnel anlegten, geschah dieser Aufstand mit Steinwürfen und einzelnen Gewehrkugeln. Am Ende waren 80 Tote zu beklagen. Und das alles wegen eines falschen Gerüchts. Das zeigt, wie brisant das Thema Tempelberg heute ist. Immer mehr Muslime sehen es als den Hauptkonfliktpunkt mit Israel an. Jeder Gedanke an einen jüdischen Tempel auf dem Tempelberg wird abgelehnt. So gab es zum Beispiel eine muslimische Demonstration, bei der ein falsches Tempelmodell mit dem Hammer zerschmettert wurde. Und auf der anderen Seite gingen mehr als eine 500.000 Juden auf die Straße. Auf einem Transparent stand: Jerusalem, ich schwöre, dass wir weder den Tempel noch die Stadt aufgeben. Das Ganze gipfelte dann darin, dass sich Ehud Barak unter der Schirmherrschaft von Bill Clinton mit Yasser Arafat traf. Sie wollten die Osloer Vereinbarungen, insbesondere deren Schlussklausel, wonach Jerusalem ein miteinander geteiltes Gebiet sein soll, retten. Ehud Barak war sogar bereit, die Kontrolle über den Tempelberg aufzugeben. Lediglich eine symbolische Autorität, die sich auf alle Ausgrabungen unterhalb des Tempelbergs erstreckte, wollte er behalten. Dieser Vorschlag war eigentlich für beide Seiten akzeptabel und hätte den Weg zu einem echten Friedensprozess bahnen sollen. Yasser Arafat verließ allerdings die Verhandlungen von Camp David mit den Worten: Ich will nicht, dass man von mir sagt, ich hätte die Existenz eines sogenannten Tempels zugegeben. Denn die offizielle Doktrin des Islam lautet mittlerweile, dass es den jüdischen Tempel dort nie gegeben habe, die Juden ergo keinerlei Recht auf die Stätte hätten und sich jedes Zugeständnis in dieser Richtung gegen die Grundsatzinteressen des Islam richte. Eine ähnliche Erklärung gab der palästinensische Informationsminister Walid Awas ab. Jerusalem ist keine jüdische Stadt, trotz des biblischen Mythos, der in manchen Köpfen ist. Es gibt keine greifbaren Hinweise auf eine jüdische Existenz auf dem Tempelberg. Der Ort des Tempelbergs ist fraglich. Er könnte in Jericho sein oder sonst wo. Schlagen Sie mal in Ihrer Bibel nach. Wurde in Jericho je ein Tempel gebaut? Aber die palästinensischen Behörden fühlen sich mit einer neuen Souveränität über den Tempelberg ausgestattet. 1996 haben sie Bauarbeiten auf dem Tempelberg eingeleitet, um ihn ausschließlich in eine muslimische Moschee zu verwandeln. Und deswegen zerstören sie systematisch die archäologischen Überreste aus der Zeit des Tempels. Sie haben schweres Baugerät auf den Tempelberg gebracht. Doch dafür war diese antike Stätte nie gedacht. Die Enkelin des bekannten Archäologen Mazar ist Vorsitzende eines Komitees, das die Zerstörung antiker Funde auf dem Tempelberg verhindern will. Sie erklärte uns, was die logische Folge des Einsatzes von schweren Maschinen sein wird. Der gesamte Platz des Tempelbergs ist alt. Die Oberfläche ist sehr dünn und nicht dazu da, schweres Gerät zu tragen. Auch die Konservierung unter der Erde ist sehr gering. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann und in welchem Ausmaß alles einfällt und zerstört wird. Aufgenommene Fotos zeugen von der katastrophalen Zerstörung antiker Orte und Bauten. Israelische Behörden oder Archäologen dürfen die 6000 Quadratmeter große und 6 Meter tiefe Baustelle nicht betreten. Inzwischen hat man dort eine riesige Moschee errichtet, die Tausenden von Personen Platz bietet. Man wird wohl keinerlei jüdische Überreste mehr dort finden. Die Konstruktion der Moschee wurde noch durch einen riesigen Ausgang ausgedehnt. Geschichtsträchtige Steine sind einfach quer über den ganzen Tempelberg verstreut. Säulen von unbekannter Herkunft sind darunter. Man sieht verschiedene kapitellartige Steine, die klar aus der Zeit des Zweiten Tempels stammen. Aber kein Archäologe darf diese antiken Funde untersuchen. Die palästinensischen Behörden haben zwar offiziell versichert, dass sie etwaige Tempelüberreste sorgsam behandeln würden, aber tun sie es wirklich? Als die Palästinenser die Synagoge unter neuer Autonomie gemäß den Osloer Verträgen übernahmen, zerstörten sie alles, was jüdisch war. Sie brannten die Synagoge nieder und vernichteten auch die Gebetsbücher. Als sie im Jahr 2000 Josefs Grab in Nablus übernahmen, zerstörten sie auch dieses. Auf den Fotos von Bauarbeiten im Untergrund des Tempelberges sieht man, wie antike Steine aus einem Lastwagen geladen wurden. Die Steine an den Wänden sehen neu aus. In Wirklichkeit sind es aber genau dieselben Steine. Man schneidet dort nämlich die alten Steine mit Steinsägen so lange zurecht, bis sie aussehen wie neue. Insbesondere Steine mit Dekorationen, Mustern oder Inschriften. Einen solchen Stein fand ich außerhalb des Goldenen Tors. Wenn man also alles Jüdische entfernt, schafft man damit das, was der Mufti sagte, dann wird es keinen Stein mehr geben, der auf die jüdische Präsenz schließen lässt. Die Muslime schaffen die Wirklichkeit, die sie gerne hätten. Die tatsächlichen archäologischen Überreste werden im Schutze der Nacht auf verschiedene Mülldeponien geworfen. Man schätzt, dass etwa 20.000 Tonnen Material vom Tempelberg entfernt und auf diese Weise entsorgt wurden. Einige Studenten gingen diesen Dingen nach und entdeckten Schlüsselbauteile. Sie fanden heraus, dass beispielsweise bei der Kidron-Mülldeponie 14% des Materials aus der Zeit des Ersten Tempels stammt und 19% aus der Zeit des Zweiten Tempels. Allerdings ist es archäologisch wertlos, weil es ja auf einer Mülldeponie gefunden wurde und somit aus seinem ursprünglichen Kontext herausgerissen ist. Arafat hatte nach einem Plan agiert. Er wollte den Tempelberg zu einer einzigen Moschee umbauen, die denen in Mekka und Medina in nichts nachstehen sollte. Er hatte sogar vorgeschlagen, Wasser von der heiligen Samsam-Quelle in Mekka zu bringen und die antiken Zisternen damit zu füllen. Damit würde dann eine weitere Bestätigung gefunden, dass es sich um eine muslimische heilige Stätte handle. Diese fortwährende Zerstörung antiker Funde war der Grund, weshalb Ariel Sharon damals auf den Tempelberg kam. Er wollte eine persönliche Inspektion vornehmen. Mit Zustimmung der muslimischen Behörden besuchte er lediglich die Baustellen. Am nächsten Tag allerdings hieß es in den muslimischen Predigten, Ariel Sharon und die Juden, die ihn begleiteten, seien nur gekommen, um die Moscheen zu zerstören. Als Folge davon gab es einen Aufstand. Steine wurden aus immenser Höhe auf Juden geschleudert, die unten an der Westmauer beteten. Der ganze Platz wurde sofort evakuiert. Die Polizei musste einschreiten und das Resultat war die Al-Aqsa-Antifada. Al-Aqsa steht im Arabischen für den gesamten Tempelberg. Der Tempelberg war und ist es immer noch, denn auch das Zentrum dieses Konflikts. In den letzten Jahren wurde es den Juden verboten, den Ort des Tempels zu betreten. Außerdem begannen in ganz Israel Selbstmordattentate. Und schließlich wurde den Juden die einzige Tür von den 10 Türen des Tempelbergs auch noch verwehrt. Durch die muslimischen Bauarbeiten im Inneren bildete sich in der Südwand des Tempelbergs ein Buckel. Das Regenwasser hatte sich nämlich dort gesammelt und die Tempelmauer an diesem Punkt nach außen gedrückt. Bei einem Einsturz würde sie auf die jüdische Seite fallen. Weder die Juden noch die Palästinenser konnten den Schaden beheben, weil sie sich gegenseitig dabei behinderten. Darum holte man am Ende die Jordanier. Diese versuchten es zu reparieren. Aber sie wissen nicht, wie groß der Schaden tatsächlich ist. Direkt hinter der Mauer befindet sich eben diese Untergrundmoschee mit Platz für Tausende von Muslimen. Würde die Mauer einstürzen, stürzte auch die Moschee ein. Natürlich würde Israel beschuldigt werden, weil sie auf die jüdische Seite stürzen würde. Andere, kleinere Teile der Mauer sind bereits eingestürzt, zum Beispiel am Islamischen Museum, nahe am Eingang zum Tempelberg. Die Mauer hielt dem Gewicht des Schnees im Winter nicht stand. Thank you. Verheißung für den Tempelberg in der Zukunft. Was würde geschehen bei einem großen Einsturz auf dem Tempelberg? Es würde zu einem Desaster mit weltweiten Konsequenzen führen. Alle Augen wären auf diesen Ort gerichtet. Das bringt uns zurück an den Anfang zum Tempelberg-Konflikt jetzt in der Gegenwart, der in der Zukunft noch wachsen wird. All das wird in die Trübsalzeit münden und dazu führen, dass ein neuer Friedensvertrag geschlossen wird, und zwar zwischen dem Antichristen selbst und Israel. Der Tempel wird dann von neuem aufgebaut und später entweiht werden. Daraufhin wird eine große Judenverfolgung stattfinden. In Daniel Kapitel 9, Vers 27 heißt es: Stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Die gute Nachricht aber lautet, dass eben diese Ereignisse auch die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit auf die Erde bringen. Wie können wir sicher sein, dass sich dies wirklich ereignen wird? Weil Gottes Verheißungen sich immer erfüllt haben. Genauso wie der Tempel zerstört wurde, wird er auch in der Zukunft wieder aufgebaut werden. Es wird genauso geschehen, wie Gott es gesagt hat. Und sein prophetisches Wort muss vollständig erfüllt werden.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Der ewige Jesus hörten Sie soeben den zweiten Teil des 9. Kapitels von Randall Price mit dem Thema Der Kampf um den Tempelberg. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.